Matters. Gespräche über das, was zählt.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von What Matters. Gespräche über das, was zählt. Wir sind heute mal zur Abwechslung nicht zu Gast, sondern wir haben einen Gast hier in unseren Agenturräumlichkeiten in Wien von Leads & Content. Mit dieser Agentur betreiben wir das Medium What Matters. Nun aber zu unserem Gast. Er ist seit 25 Jahren im Digital-Business unterwegs, also man kann ihn durchaus als Digital-Pionier bezeichnen, zu einem Zeitpunkt, wie es eigentlich noch gar kein Business war. Die Rede ist von Martin Gieswein. Er hat alle Stationen durchgemacht, vom Konzern als Manager bis hin zum EPU. Heute ist er erfolgreicher Coach, Speaker und Autor. Und ich freue mich natürlich auch ganz besonders, dass er What Matters Kolumnist ist. Hallo Martin.
Hallo,
danke
Dominik.
Fürs Kommen.
Freue mich sehr.
Martin, dein Themenfeld ist ja Digital Future als What Matters Kolumnist und es ist ja auch dein berufliches Themenfeld klarerweise. Wohin geht die Reise? Was kommt in Zukunft auf die Unternehmen zu? Und welche Change Management Herausforderungen bringt das mit sich?
Ich glaube, dass die nächsten 10 Jahre entscheidend werden. Dort, wo es um Unternehmen geht, im digitalen Bereich. Die letzten 20 Jahre, seit der Jahrtausendwende, waren gezeichnet davon, dass in anderen Kontinenten sehr große Plattformen, digitale Plattformen entstanden sind und Europa und Österreich dann relativ wenig Anteil hat. Also die nächsten 10 Jahre, würde ich sagen, sind entscheidend. Was können jetzt, so wie es du auch sagst, die Unternehmen bei uns tun? Diese traditionellen Unternehmen, die nicht im Digitalen geboren sind. Und vor etlichen Jahren, wenn wir Digitalstrategien konzipiert haben und umgesetzt haben, haben wir noch sehr viel über einzelne Technologien gesprochen. Ja. Was kann mir Machine Learning helfen oder wie kann ich die Prozesse digitalisieren mit einer speziellen Software? Das hat sich ganz stark geändert. Heute geht es darum, in diesen Change-Management-Prozessen, dass man mit der Belegschaft und idealerweise auch mit den Kundinnen diese Digitalisierung durchführt. Also nicht von einer technologischen Sicht, sondern von einer Nutzensicht. Wie schaffen wir es, dass wir ein Datenmanagement machen, dass die Mitarbeiterinnen nicht ein Datum zweimal eingeben müssen in unterschiedlichen Datenbanken? Wie schaffen wir es, dass unser Angebot so angenehm bestellbar ist durch die Kundinnen, dass es nicht auf einer anderen Plattform gemacht wird? Und da geht es wirklich darum, dass wir in diesen Change-Prozess die Leute mitnehmen. Die haben ganz viel Ahnung. Es gibt selbst bei sehr traditionellen Unternehmungen wenig Ressentiments gegenüber der Digitalisierung, weil wir durch die Smartphones da selber privat so drinnen sind. Und jetzt gilt es, dieses Wissen und Wollen der Belegschaft mitzunehmen in einen natürlichen Transformationsprozess für mehr digital ist gleich normal in den Unternehmungen.
Ist das aus deiner Sicht in Österreich noch immer sehr unterentwickelt?
Große Unternehmen machen das. Also es gibt kaum mehr ein Unternehmen, das das nicht von Aufsichtsratseite über Geschäftsführung als eine der Top-Prioritäten sieht. Das ist schon mal gut. Also ich muss jetzt nicht mehr erzählen und überzeugen, dass das Internet nicht mehr abgedreht wird, ganz im Gegenteil. Ja. Die Leute wissen das und tun etwas. Was aber fehlt bei uns, ist das digitale Know-how, diese Fähigkeiten, dieses ganz einfache Update der Betriebswirtschaftslehre, das in den letzten 20 Jahren passiert ist. Ich arbeite mit vielen Unternehmungen, wo wir anfangen, die 10 erfolgreichsten Geschäftsmodelle im Digitalen zu diskutieren, zu hinterfragen und dann für die eigene Organisation anzuwenden. Das heißt, wir haben eine riesen Herausforderung, Investment von Zeit und Geld ins Nachlernen von Digitalökonomie, Digitalkompetenz. Und dann können wir das von innen heraus in den Unternehmen machen und müssen sich nicht auf externe Berater verlassen.
Jetzt ist ja Österreich das Land der KMUs. Was sind da so deine 3 Tipps ganz konkret für mittelständische Unternehmen?
Die Mittelständler nach unserem Begriff und die kleineren Unternehmen, die haben natürlich die Herausforderung, dass sie sich nicht wie ein Konzern eine eigene Digitalisierungsabteilung leisten können. Das geht sich einfach nicht aus. Was da hilft, ist, auf externe Ressourcen zuzugreifen. Sowohl die EU als auch Österreich haben erkannt, dass die Digitalisierung dieser KMUs so im Vordergrund stehen muss, dass sie ganz große Förderschienen aufgemacht haben. Und ich durfte selber jetzt aus diesen Förderschienen vor kurzem ein sogenanntes Digital Innovation Hub mitgründen. Das sind geförderte Unternehmungen, die KMUs helfen dabei, gute Anwendungen zu nehmen, zu verstehen, ohne großen Aufwand bei sich einzusetzen. Also erster Tipp, Förderungen, Digital Innovation Hubs nutzen. Die sind da, das gibt es, muss man nur ziehen. Das zweite ist, es darf das Zeitbudget nicht überschreiten. Das heißt also, gibt es eine Person, die schon affin ist gegenüber dem Digitalen, die man da einsetzen kann. Nimmt die Chefin, der Chef vielleicht selber das Thema herein. Und da, Tipp Nummer drei, nicht überlasten. Also wenn ich sage, ich mache in einem KMU ein Digitalisierungsprojekt pro Jahr, einmal eine Automatisierung, einmal eine elektronische Rechnungseinführung, einmal ein Fuhrparkmanagement, dann reicht das für ein Jahr. Das für aber Schritt für Schritt jedes Jahr einen Schritt nach vorne gehen in der Digitalisierung, ohne das Alltagsgeschäft zu überlasten.
Jetzt ist auch immer die Frage, wie schaut das in Zukunft aus oder wie werden wir in 10 Jahren arbeiten oder wie werden Geschäftsmodelle in 10 Jahren ausschauen. Wir wissen selber, was sich in den letzten 10 Jahren getan hat und wahrscheinlich wären wir vor 10 Jahren hier gestanden, hätten wir es nicht erraten können. Die Frage ist, kann man das jetzt schon mehr erraten, unter Anführungszeichen? Und kann mich noch gut erinnern, wie man früher gesagt hat, naja, die Weißware wird man immer im Geschäft kaufen und die wird niemand bestellen. Mittlerweile will natürlich kein Mensch mehr diese Weißware nach Hause führen müssen oder überhaupt oder tragen müssen. Was wird auf uns zukommen?
Ja, bei diesem Blick in die digitale Zukunft ist es gut, wenn man zwei Bereiche unterscheidet. Die Diskussion momentan läuft ja immer nur über diese 30-40% der Bevölkerung, die das Glück haben, einen Job machen zu können, den man von zu Hause macht. Ja? Also ja. Ein Bürojob im weitesten Sinne oder solche Arbeiten, wie wir es auch tun. In dem Bereich ist etwas gekommen, nämlich diese Flexibilität, von überall zu arbeiten. Das ist sowohl technisch als bis zu einem gewissen Grad auch kulturell verstanden. Ja. Und natürlich knirscht es noch, weil die Leute, traditionelle Führungskräfte, hätten vielleicht gern, dass die Leute mehr ins Büro kommen. Das wird sich aber einschleifen, weil die digital talentierten Leute in den nächsten Jahren in der Zukunft zu den Unternehmungen gehen werden, die ihnen dieses flexiblere Umfeld ermöglichen. Da geht es nicht darum, dass sie weniger arbeiten, sondern in einer gewissen stärkeren Selbstbestimmung. Also den Teil sehe ich da gerade nach vorne gehen und da können wir sehr viel gewinnen und da können Sie mit leichter Aufklärung und Ängste abbauen, auch im Führungsbereich, im mittleren Management, kann man da unglaubliche Profitabilität, Nachhaltigkeit fürs Unternehmen rausholen. Der zweite Bereich, über den wir noch zu wenig diskutieren in der Öffentlichkeit und der uns ja auch bei What Matters ein Anliegen ist, das, was wirklich zählt, alle mitzunehmen, das ist der Bereich, wo Menschen vor Ort arbeiten müssen. Im berühmte Supermarktkassiererin, die immer wieder zitiert wird, Pflegepersonal, medizinisches Personal, in der Montage, in der Auslieferung etc. Und da müssen wir ganz genau drauf schauen. Das hat einen gewissen sozialen Effekt, die Digitalisierung hier. Einerseits bei den Essenszustellern und auch bei den ganzen Paketlieferern haben wir eine Situation, dass wir ein neues Uberpreneurship einführen. Ja. Was heißt das? Also ich bin zwar vielleicht sogar selbstständig, aber in Wirklichkeit diene ich einer Plattform und bin von ihr abhängig. Also wenn ich jetzt sozusagen sagen würde, früher haben wir über Arbeiter und Angestellte geredet und haben gesagt, wir müssen einen Arbeitsschutz machen, dann würde ich jetzt da für die nächsten Jahre ganz stark auf diese Uberpreneure schauen, wie man die schützen kann, dass sie nicht in eine Scheinselbstständigkeit und Abhängigkeit von Portalen gezogen werden. Auf der anderen Seite ist es auch möglich, ganz viele Dienste, ganz viele Fertigungsarbeiten, Produktionsfertigungen auch immer mehr remote zu steuern. Internet of Things ist da so ein Thema. Da gibt es tolle österreichische Technologien mit Fernkontrolle. Tolle österreichische Startups auch wie die Xaleon, die da federführend unterwegs ist. Und da würde ich mich jetzt als Österreich darauf konzentrieren. Da versuche ich mitzuhelfen, dass wir eigentlich allen Menschen es ermöglichen, in einer digitalisierten Gesellschaft so zu arbeiten, dass es für sie selbst auch gut ist. Wenn wir diese Schritte machen, habe ich für deine Frage eine sehr positive Antwort. Ja. Wir werden fortschreitend lernen und besser werden. Wir sind aber im Wettlauf mit anderen Ländern, insbesondere anderen Kontinenten, wo der Zugang, das Verstehen, das Wollen und das Umsetzen im Digitalen vielleicht sogar noch ein bisschen schneller geht. Und das ist das neue Wohlstands- und Wettbewerbsrennen für die nächsten 10 Jahre.
Denkst du, dass, du hast das jetzt schön formuliert, aber denkst du, dass Europa hier überhaupt noch die Chance hat, was jetzt den digitalen Innovationssektor betrifft, aufzuholen?
Es geht um die Talente. Mhm. Es ist ein Menschenbusiness, weiß nicht, ob das ein gutes Wort ist, aber es geht nicht darum, wie die Rahmenbedingungen sind, wie die Technologien sind, sondern haben wir gescheite Leute, die für sich, für ihre Familien und fürs Unternehmen was leisten wollen und die keine Berührungsangst vor dem Digitalen haben, für die digital normal ist. Mhm. Und jetzt müssen wir uns überlegen, können wir uns, ja, also wir sind jetzt auch schon ein bisschen erfahrener von den Jahren her, wir lernen ja auch permanent dazu. Ja? Du in deiner Agenturwelt, ich in meiner Tätigkeit in den Projekten und in der Lehre, ich muss jeden Tag dazulernen. Wenn der Mindset da ist, wenn die Offenheit da ist, ist es gut. Und natürlich geht jetzt die Wirtschaftswissenschaft davon aus, mit sehr radikalen Aussagen, die sagt, wir müssen auch aus anderen Ländern talentierte Menschen bei uns haben, weil sonst können wir diesen Wettbewerb nicht gewinnen. Ist eine spannende Ansage, ist wieder ein Beweis, dass Digitalisierung und unser Erfolg nicht ein technisches, sondern ein gesellschaftliches Thema ist. Mhm.
Siehst du das auch als Generationenfrage? Weil man muss ja dazu sagen, dass die Personen, jetzt in 10 Jahren sitzen ja vorwiegend die Personen am Ruder, die jetzt eben in unserem Alter sind. Ist das ein automatischer Wechsel sozusagen, der da passieren wird, dass das sozusagen ganz klar ist für Führungskräfte, wo man heute oft sich noch denkt, das ist nicht selbstverständlich?
Ich fürchte nicht, dass es 1:1 geht, automatisch geht oder selbstverständlich ist. Ich schaue mir meine Töchter an, die natürlich ein bisschen unterstützt von mir, aber aus Eigeninteresse im Digitalen unterwegs sind und die Videos bearbeiten und schneiden. Also ja, da wird es einmal bald ein Vorstellungsgespräch geben. Also das ist toll, da kann ich viel lernen. Ja. Aber wir haben natürlich auch junge Personen, die zwar vielleicht die ganze Nacht durchzocken, wie es so schön heißt, die aber das Geschäftsmodell rundherum oder das Verdienen mit Videostreams oder E-Sport, das ist ihnen gleichgültig. Also die wertschöpfenden Möglichkeiten aus diesem Verhalten nicht erkennen, sondern sich berieseln lassen. Und da gilt es als Schule, Eltern, Umfeld in der Lehre, das aufzugreifen und insbesondere die mitzunehmen. Also ich glaube nicht, dass es automatisch ist. Ich glaube, dass es immer leichter wird. Ein Satz vielleicht noch. Prinzipiell glaube ich nicht, dass da Digitalaffinität was mit dem Alter zu tun hat. Natürlich häuft sie sich leichter bei den etwas Jüngeren. Ja. Aber ich würde wirklich davon Abstand nehmen, das mit einem Alter zusammenzusetzen, weil das ja auch eine Entschuldigung für die Älteren wäre, dann braucht es mir eh nicht mehr. Ja. Ganz im Gegenteil. Also gerade diese von mir immer wieder jetzt angesprochenes mittlere Management, 35, 40 bis hin zur Pension, da ist unsere Kraft auch als Europa drinnen. Und wenn ich anschaue, unsere Großeltern, also die Großeltern sozusagen meiner Kinder, meine Elterngeneration, die wollen verbunden sein, die wollen digital sein und das ist das Schönste, was passiert. Ich bin da sehr hoffnungsfroh, aber es ist viel zu tun und natürlich auch in der Schule. Also da vielleicht nur noch ein kleiner Punkt.
Bildungssektor muss dringend adaptieren.
Bildungssektor. Ja. Ich durfte jetzt in den letzten Monaten viel im Bildungssektor mit vielen Menschen zusammenarbeiten. Das ist ein großer Stein, aber wir haben ihn angefangen zu bewegen und wir werden da nicht locker lassen. Das ist unsere Zukunft. Mhm.
Social Media,
ja.
Ein, wie ich meine, teilweise sehr schwieriges Thema. Inwieweit, es geht so oft um Zensur und um was wird wie, wo noch angezeigt oder eben nicht. Inwieweit siehst du Social Media als Gefahr, dass unsere Demokratie unterwandert wird?
Ich glaube, dass Social Media für mich und für viele Menschen ein echtes Geschenk ist, weil wir nicht mehr von großen Fernsehstationen abhängig sind, ob wir gesehen werden oder nicht. Das finde ich schon mal vom Gedanken, was uns das Internet da bietet, finde ich fantastisch.
Ich musste ehrlicherweise immer den Trump zitieren, einer der wenigen vernünftigen Aussagen, dass er gesagt hat, Social Media ist ganz toll, das ist wie wenn man ein Medienunternehmen hat, nur ohne Kosten.
So ist es am besten.
So, das heute nicht mehr, aber.
Ich sage das nicht mehr. Aber das ist ein guter Ansatz. Also wir haben eine Möglichkeit durch Social Media. Aber wir sehen heute natürlich, dass wir fast automatisch zu Sklaven des Algorithmus werden. Ja, ich habe mich jetzt auch ertappt dabei, dass ich mir anschaue, um welche Uhrzeit ich mein LinkedIn-Posting machen soll, von dem ich durchaus zu einem gewissen Prozentsatz geschäftlich auch abhängig bin. Und dann habe ich gesagt, stopp, Martin. Ja, ich poste für meine Kontakte, für meine Freunde und es muss ein inhaltlicher Nutzen sein. Und wenn ich das am Sonntag am Nachmittag mache, dann mache ich das am Sonntag am Nachmittag. Und alleine zu wissen, wie der Algorithmus funktioniert, der uns Inhalte gibt oder nicht gibt, ist, glaube ich, ganz, ganz spannend, das auch zwischen den Plattformen zu verstehen. Zu verstehen, dass wir heute eigentlich in der Informationsweitergabe im Story-Modus sind. Also ob das jetzt TikTok ist für die ganz Jungen oder Instagram, wir erleben die Welt der anderen über Stories. Dabei sein ist, glaube ich, ganz wichtig und da natürlich Folgendes drauf schauen: Wenn ich ihn verstehe, dann kann ich mich danach verhalten. Wenn ich ihn nicht verstehe, ist sowieso alles perdu. Ja, jetzt noch ein Positivsatz zu dem Thema Social Media. Wir haben jetzt gerade eine Situation gehabt, wo wir mit der dafür Zuständigen ein Interview gehabt haben von Instagram, international, die Shelby Mark. Und die sagt, also sie sieht es schon als ihre Verantwortung auch, Möglichkeiten zu schaffen für Initiativen, für Organisationen, die Spenden brauchen, dass das der Weg zum Kunden ist oder zur Partizipation. Mhm. Und das gilt es ganz genau zu beobachten. Es zu verdammen und wegzulegen ist der falsche Ansatz. Hineingehen, verstehen und darauf schauen, dass es in unserem Interesse sich entwickelt, ist ganz, ganz wichtig für uns. Und die Politiker und Politikerinnen sind ja auch schon drin und haben es für sich auch entdeckt. Also die direkte Interaktion ist dort auch möglich. Mhm.
Last but not least, die Buchempfehlung. Da frage ich dich aber jetzt nicht nach deiner persönlichen, sondern du hast ein Buch selbst geschrieben. Magst du kurz vielleicht sagen, was die Inhalte sind oder was man sich da erwarten darf, wenn man zu deinem Buch greift?
Das Buch heißt Digital Game Changer. Also, dass wir als traditionelle Menschenmanager in den Unternehmen dieses Spiel, dieses internationale Spiel verstehen und mitspielen können und vielleicht zu unseren Gunsten auch verändern können. Das ist mein Ansatz. Da gibt es eine ganz große Betroffenheit bei mir, weil ich ja auch einmal bei Nokia Phones gearbeitet habe und wir dort digitales Business nicht verstanden haben und wir wissen alle, was passiert ist. Also mein Wissen aus den Misserfolgen und aus meinen Erfolgen in weiterer Zeit, die ich erleben durfte, das habe ich zusammengefasst in dem Buch und auf 200 Seiten kann man sich kapitelweise als Führungskraft, als interessierte Business-Teilnehmerin das herauspicken an digitalen Know-how, das man braucht fürs eigene Geschäft, fürs eigene Leben. Und ich bin sehr froh, das gemacht zu haben. Ich bin damit natürlich auch wieder einen Schritt weiter in der Reichweite, so wie ich als Kolumnist bei dir und bei uns bin. Ich glaube, es ist ganz wichtig, mit der Meinung über die verschiedensten Medien hinauszugehen, um Gehör zu finden und auch nicht abhängig zu sein von einer Plattform.
In diesem Sinne, danke für deine Zeit.
Danke.
Danke, liebe Zuseherinnen und Zuhörerinnen, fürs Dabeisein. Wer mehr wissen will, geht auf what-matters.at und dein Buch kann man wo bestellen?
Bei mir auf Amazon, bei Thalia und die ganzen Inhalte gibt es auch, Geheimtipp heute, exklusiv, gratis in meinem Podcast auf allen Podcast-Plattformen.
Danke Martin, danke euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Matters. Gespräche über das, was zählt.